Ich muss bekennen, dass mein Leben fehlerhaft ist. Und was sehr interessant ist, sogar heute, wenn ich versuche zu predigen, können wir sehen, dass das Leben einfach so ist. Niemand ist vollkommen. Und das ist auch keine Überraschung. Wir verstehen, dass das Leben einfach so ist. Das Leben ist, was das Leben ist. Ich habe einmal eine Geschichte von mir erwähnt, dass ich die falsche Adresse eingetippt habe beim Navi. Und einmal bin ich zum falschen Ort gefahren. Einmal bin ich auch die Einbahnstraße in die falsche Richtung gefahren, weil ich dem Navi gefolgt habe. Und dann, es gibt auch ein anderes Beispiel, das mich tatsächlich nervt, wenn ich einen Fehler mache. Und das ist, wenn ich einen Schrank von IKEA kaufe und dann versuche, den Schrank aufzubauen, ich brauche viel Aufmerksamkeit auf die Regeln. Es nervt mich, wenn ich etwas baue und am Ende des Projekts, ich habe immer noch eine Hände voll von Eisenwaren. Niemand liebt diese Gelegenheit. Niemand möchte am Ende des Bauens, dass wir noch Teile haben, die wir nicht eingebaut haben. Es ist nicht besonders hilfreich. Dann stellen wir die Frage, wie wird diesen Schrank überhaupt funktionieren? Wird die Tür öffnen? Kann ich die Tür zumachen? Werden die Schublade einfach rausfallen? Und wenn wir über Navi reden und wenn wir über Schränke reden, dann, wenn wir einen Fehler machen, es nervt uns. Aber wir haben immer noch eine Gelegenheit, den Schrank wieder zu bauen. Oder einfach mit dem Auto umzukehren, irgendwo anders zu fahren. Wir haben Gelegenheiten in diesem Leben, die Fehler gut zu machen, recht zu machen oder einfach etwas Neues zu probieren. Aber wenn es um eine Beziehung mit dem Herrn geht, dann möchten wir ganz gut aufpassen, sehr gut aufpassen in diesem Leben, weil wir alle wissen, wie ernst das Thema ist. Wir alle wissen, dass niemand in der Zukunft vor dem Richterstuhl Gottes stehen wird und eine zweite Gelegenheit haben, dem Evangelium zu gehorchen. Wir verstehen, dass es wichtig ist, dass wir gut aufpassen heute, um zu verstehen, was Gott von uns erwartet, wie wir eine gute Beziehung mit ihm haben können, wie wir eine richtige Beziehung mit ihm haben können. Weil wenn wir den Fehler machen, dass wir den Messias verpassen in diesem Leben, dann werden wir keine andere Gelegenheit haben, eine Beziehung mit Gott zu haben. Ihr wisst, dass es auch sehr wichtig ist, dass wir diese Beziehung mit dem Herrn haben und diese Beziehung mit dem Herrn pflegen. Und heute werden wir Markus 10, Verse 12 oder Verse 17 bis 22 anschauen. Matthäus 10, Verse 17 bis 22. Und in diesem Text heute werden wir sehen, dass wir von Jesus drei Wahrheiten bezüglich einer Beziehung mit Jesus, die wir erkennen und verstehen müssen, um eine echte Beziehung mit Jesus zu haben, bekommen werden. Drei Wahrheiten bezüglich einer Beziehung mit Jesus, die wir erkennen und verstehen müssen. Und ich verstehe, das ist ein bisschen intellektuell heute, aber es gibt viele Anwendungen auch. Drei Wahrheiten, die wir überhaupt und unbedingt verstehen müssen, um eine echte Beziehung mit Jesus zu haben. Lass uns den Text anschauen, Markus 10, Abvers 17. Wir werden hier im Text eine Geschichte von einem reichen Jünglinge sehen. Wir werden nicht die ganze Geschichte anschauen heute in Markus 10, nur Verse 17 bis 22. Ich lese den Text vor. Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote: Du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber antwortete und sprach zu ihm: Meister, das alles habe ich
gehalten von meiner Jugend an. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Er aber wurde traurig über diese Worte und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Und ich verstehe, dass wir diese Geschichte vielleicht schon gut kennen. Ich möchte auch sagen, dass wir tatsächlich eine Geschichte hier haben, kein Gleichnis. Es ist nicht, dass Jesus einfach etwas, eine Geschichte in seinem Kopf gemacht hat und erzählt hat. Das hat tatsächlich passiert mit diesem jungen Mann. Und ich verstehe, wenn wir diese Geschichte lesen, wir haben alle Vorstellungen in unserem Kopf, in unseren Ideen, dass dieser Mann böse ist, dass er Jesus abgelehnt hat, dass er Jesus nicht gefolgt hat. Wir könnten aber ganz am Anfang der Geschichte hier einige gute Eigenschaften in ihm sehen. Und die möchten wir nicht übersehen, sondern erkennen. Zuerst, wir lesen im Text, lief einer herzu. Und zu laufen, schnell zu laufen, war für die Reichen in diesem Kultur oder in dieser Kultur, in diesem Kontext nicht geeignet. Das haben wir auch gesehen, vielleicht von Lukas 15, mit dem verlorenen Sohn. Der Vater ist auch gelaufen und es ist einfach nicht geeignet für die, die reich sind oder die, die ein bisschen älter sind oder viel Respekt in der Gesellschaft haben. Die würden nicht laufen. Aber er hat sich in einer Weise hier demütigt, indem er auf zu Jesus gelaufen ist. Dann lesen wir, er fiel vor ihm auf die Knie. Das war auch nicht besonders geeignet für eine Person, die eine hohe Position in der Gesellschaft hat. Und dann hat der reiche Junglinge auch guter Meister gesagt. Das war nett ausgedrückt. Er hat einiges am Anfang dieser Geschichte hier gut getan. Aber dann sehen wir eine ernste Frage, wenn er gesagt hat, guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Die Frage ist eine ernste Frage. Die ist keine Frage, wo wir vielleicht früher in Markus Evangelium gesehen haben, Herr, wenn die Jüngern mit Jesus gesprochen haben, wo werden wir so viel Brot kaufen? Ist auch eine gute Frage, aber ist nicht so eine ernste Frage, wie wir hier in unserem Text haben heute. Was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Wie kann ich eine gesunde, gute Beziehung mit Gott pflegen, mit meinem Herrn pflegen? Und Jesus hat geantwortet mit einer Frage und mit einem Prinzip. Schau mal hier, was Jesus gesagt hat. Wieder in Markus 10, Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Das ist die Frage, hier ist die Frage, was nennst du mich gut? Und dann hat Jesus gesagt, in diesem Kontext, um diese Frage zu antworten, niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote, nicht ehebrechen, nicht töten, nicht stellen, nicht falsches Zeugnis reden, nicht rauben. Du sollst deine Vater und deine Mutter ehren. Von der zweiten Hälfte, von den 10 Geboten, hat Jesus hier zitiert. Jesus zeigt ihm in diesem Text, dass der Standard, der Maßstab ist viel größer, als der reiche Jünglinge gedacht hat. Wir verstehen hier im Kontext, dass er sagt, ja, das habe ich alles erhalten, das habe ich getan. Aber ganz am Anfang, Jesus in seiner Wahrheit möchte ihm zeigen, dass wenn wir über eine Beziehung mit dem Herrn reden und wie wir eine Beziehung mit Gott haben können, dann müssen wir einen höheren Standard oder höheren Maßstab im Blick haben. Jesus hat gesagt, du nennst mich gut, aber verstehst du tatsächlich, was gut bedeutet? Und hier sehen wir die erste Wahrheit bezüglich einer Beziehung mit Jesus, die wir erkennen und verstehen müssen, um eine echte Beziehung mit Jesus zu haben. Und die erste Wahrheit ist, dass wir Gottes Vollkommenheit erkennen müssen. Erkenne du Gottes Vollkommenheit. Gott ist komplett vollkommen, oder wir können auch sagen, dass er vollkommen ist. sozusagen. Gott ist 100% perfekt. Und hier, ich möchte vier Bibelstellen vorlesen. Und ihr könnt einfach die Adressen aufschreiben. Ihr müsst nicht alles aufschlagen, aber die sind hilfreich, wenn wir vielleicht durch die Notizen später arbeiten. Gott ist komplett vollkommen. Zuerst im Alten Testament, 5. Mose 32, Vers 3. In 5. Mose 32, Vers 3 lesen wir, denn ich will den Namen des Herrn verkündigen. Gott oder gibt unserem Gott die Ehre. Er ist der Fels. Vollkommen ist sein Tun. Ja, alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott, der treu und ohne falsch gerecht und aufrichtig ist er. So ist unser Herr Gott. Wenn wir diese Frage vorstellen, was bedeutet gut, was ist gut, dann müssen wir einfach Gott anschauen und seine Vollkommenheit sehen. Dann später im Alten Testament, Psalm 18, Vers 31, Psalm 18, Vers 31 lesen wir, dieser Gott, sein Weg ist vollkommen. Dieser Gott, sein Weg ist vollkommen. Das Wort des Herrn ist gelautert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Dann im Neuen Testament, hier ist etwas, das wir kurz anschauen können. Im Neuen Testament, Kolosser 1, Vers 15. In Kolosser 1, Vers 15, eine Bibelstelle, die wir früher vorgelesen haben beim Gottesdienst hier in der Ecksteingemeinde. Dieser, wenn wir über Jesus reden, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Wenn wir Jesus anschauen, dann sehen wir das Ebenbild Gottes. Und wenn wir eine Verbindung mit Hebräerbrief 4, Vers 15 schaffen, dann sehen wir, dass Gott einfach vollkommen ist. Hebräerbrief 4, 15, denn wir haben nicht einen hohen Priester, das heißt Jesus, wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir. Und hier kommen die drei Worte, mindestens in der Schlachterübersetzung, die einfach fantastisch sind, doch ohne Sünde. Versteht ihr, wie vollkommen Gott ist? Wir haben nur vier Bibelstellen angeschaut. Wir können vom 1. Mose anfangen, durch die ganze Bibel können wir lesen. Und wenn wir unsere stille Zeit haben, dann werden wir einfach sehen und wir sollen einfach erstaunen, dass Gott so vollkommen ist. Er ist perfekt in all seinen Wegen, in all seinen Gedanken, in alles, was er tut, perfekt. Er macht keinen Fehler. Er könnte mit dem Navi fahren, braucht das Navi nicht. Und das Navi wird ihm nie falsch führen. Er kann auch einen Schrank bauen, er wird immer das perfekt machen. Und ich verstehe diesen kleine Beispiele, aber von meinem Leben, nicht wahr? Wo ich sogar Fehler mache in kleinen Sachen. Gott macht alles perfekt. Perfekt. Kleine Sachen, große Sachen. Gott ist einfach vollkommen. Vollkommen, vollkommen. 100% in seiner Vollkommenheit. Und wir müssen erkennen, dass gut, wenn wir zurück zu unserer Geschichte hier mit diesem jungen Mann, wenn wir gut sehen, wir müssen verstehen, wir müssen erkennen, dass in unserem Leben gut oft, oder kann ich auch vielleicht sagen immer, nicht gut genug ist. Wenn wir über uns reden, nicht über Jesus, er ist gut genug, aber wenn wir über uns reden, wir können nie diese Gedanke haben, gut bei mir ist gut genug, um eine Beziehung mit Gott zu verdienen. 1. Petrus 1, Vers 15 und 16. In 1. Petrus 1, Vers 15 und 16 sehen wir, dass Petrus eigentlich eine Stelle von 3. Mose zitiert hat. 1. Petrus 1, in Vers 15 hat Petrus geschrieben, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, wie wir gerade eben gesehen haben, sollt auch ihr heilig sein in eurem, und schau mal hier für die, die vielleicht 1. Petrus 1,15 aufgeschlagen haben, in eurem ganzen Wandeln. Gott hat eine hohe Maßlatte für uns. Er hat einen hohen Maßstab für uns. Gott erwartet, dass wir auch heilig sind, genau wie er heilig ist. Und wenn wir erkennen und verstehen, dass er vollkommen ist, dass er einfach in allem, was er ist und tut, perfekt ist, und dann sagt er zu uns, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandeln, dann müssen wir erkennen, dass Gott einfach einzigartig ist und dass wir bei uns gut nicht genug ist. Denn es steht geschrieben, Vers 16 von 1. Petrus 1, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Es ist sehr einfach zu denken, dass wir gut genug sind. Aber wenn wir denken an den Nächsten, um herauszufinden oder diese Entscheidung zu treffen, ob wir gut genug sind und nicht an Gott, das ist ein falscher Vergleich. Und es ist so einfach im Leben zu tun, nicht wahr? Wenn wir über gut reden oder wenn wir daran denken oder besonders außerhalb der Gemeinde, wenn Menschen denken, bin ich gut genug, den Himmel zu erreichen oder den Himmel zu verdienen? Viele sagen, ja, ich bin gut genug, weil der schlechter ist oder weil sie schlechter ist. Ich bin vielleicht etwa faul, er ist so faul, dass ich gut genug bin. Oder vielleicht denken wir, na ja, ich bin etwa zornig, ein bisschen zornig in meinem Leben, manchmal besonders in meine Frau oder meine Kinder oder mein Arbeitgeber oder was auch immer, die Regierung etwas nicht tut, aber der Typ, ist so zornig, ich fühle mich ein bisschen besser. Ich denke, dass ich gut genug bin. Oder vielleicht sagen wir, ja, ich bin ein bisschen nachlässig hier und dort in bestimmten Bereichen meines Lebens, aber sie ist so nachlässig, dass ich denken kann, dass ich gut genug bin. Aber uns zu vergleichen mit anderen Menschen und nicht mit Gott allein, um diese Entscheidung zu treffen, ob wir gut genug sind oder nicht, ist ein falscher Vergleich. Wir können nicht den Nächsten anschauen, ihn anschauen, seine Eigenschaften sehen, seinen Fehler sehen und sagen, meine Fehler sind nicht so groß. Wir müssen nur erkennen, dass Gott vollkommen ist und uns mit ihm vergleichen. Oder hier ist auch ein praktisches Beispiel vom Leben. Vielleicht, wenn wir über dieses Thema denken oder wenn diese Frage gestellt ist, wie können wir das ewige Leben erreichen? Manchmal denken wir in unseren Gedanken, wenn wir etwas Niedriges erreichen oder ein niedriges Ziel erreichen, dann denken wir, dass wir etwas Großes erledigt haben. Hier ist ein Beispiel. Und ich rede nichts Schlechtes über Gesichtsmasken und die Maßnahmen, die wir versuchen uns zu unterordnen momentan. Ich habe heute Morgen online geschaut und wenn diese Zahl richtig ist, es gibt 6.812 Todesfälle in Deutschland von Coronavirus. 6.812. Und wir tragen, wenn wir einkaufen gehen, wir tragen Gesichtsmasken in Einkaufsladen und denken, dass wir gut sind. Wir denken, hey, wir haben sogar schöne Gesichtsmasken gemacht. Wir werden einfach versuchen, dem Nächsten zu helfen. Wir werden etwas Gutes tun. Und ich meine nicht, dass das schlecht ist. Wenn wir das machen sollten, dann ist es gut, dass wir das machen. Wenn es Menschen hilft, dann ist es gut. Aber die Tendenz in unseren Herzen ist zu denken, dass wir heute etwas Gutes getan haben. Ein niedriges Ziel, ich habe einfach eine Maske angezogen. Und ich denke, ich bin etwas Schönes. Aber, und wir denken auch, wir möchten Menschen helfen, wir möchten Menschen schützen, besonders die, die vielleicht ein bisschen mehr ansteckend sind oder Probleme haben könnten, meine ich, mit der Krankheit. Aber habt ihr auch gedacht, dass es in 2009 knapp 100.000 Todesfällen in Deutschland von der Abtreibung. Aber haben wir überhaupt dafür gebetet? Ist das Herz in uns bewegt, etwas zu tun, um diese 100.000 Menschen zu helfen? Und natürlich, diese Predigt geht nicht um Abtreibung oder Gesichtsmasken. Ich möchte nur ein praktisches Beispiel nennen, wo wir etwas Kleines tun, ein kleines Ziel erreichen und wir denken, dass wir etwas Gutes sind. Aber es gibt so viele größere Ziele, die wir nicht erreichen und wir denken nicht daran, weil es so einfach ist, die Maßlatte bei uns so niedrig zu setzen und nicht an die Vollkommenheit Gottes zu denken. Wir müssen Gott als Standard, als Maßlatte, als Maßnab nehmen, nicht anderen Menschen. Einfach Gott anschauen und sehen, dass Gott allein gut ist. Das hat Jesus hier in unserem Text gesagt. Und wenn wir diesen Hintergrund von der Vollkommenheit Gottes haben, dann sollen wir staunen, wenn wir die Antwort von diesem jungen Mann sehen. Schau mal hier wieder in Markus 10, Vers 20. Er aber antwortete und sprach zu ihm: Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jungen an. Jesus hat gerade eben diese Gesetze, diese Gebote von der zweiten Hälfte, von den 10 Geboten genannt. Kein Ehebruch, wir sollen nicht lügen, nur ein gutes Zeugnis geben. Wir müssen nicht stellen, wir müssen auch nicht rauben. Wir sollen Vater und Mutter ehren. Er hat diese guten Gebote gegeben und dann antwortete der Mann hier, dieser junge oder reichlich Jünglinge, er hat geantwortet: Meister, das habe ich gehalten. Das alles habe ich gehalten von meiner Jungen an. Und nun können wir auch hier eine Frage stellen. Hat er tatsächlich das getan? War er tatsächlich so gerecht, dass er alle Gebote gehalten hat? Einige können vielleicht denken, naja, das kann sein. Aber ich würde sagen, im Kontext von Markus Evangelium, im Kontext vom Neuen Testament, im Kontext von der Lehre Jesu, ich würde sagen, dass es nicht wahr sein kann. Es kann nicht wahr sein, dass dieser Mann alle Gebote gehalten hat. Und ihr kennt was, oder ihr habt schon eine Ahnung, was kommt. Matthäus 5 möchten wir aufschlagen. Von der Lehre Jesus, von der Bergpredigt. Matthäus 5, wir werden nur Verse 21 bis 22 anschauen. Matthäus 5. In so einem Gespräch, in einer Predigt von Jesus, wo er erklärt hat, was diese Vollkommenheit tatsächlich bedeutet. Matthäus 5, 21, Jesus hat gesagt: Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Rache, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Und dieser Junge hier, dieser Mann in dieser Geschichte, in diesem Gespräch mit Jesus, muss erkennen, dass er in seinem Herzen Sünder ist. Sogar wenn er vielleicht äußerlich diese Gebote gehalten hat. Ich hab niemals Ehebruch begangen. Ich habe niemals eine Person umgebracht. Ich habe niemals etwas Schlechtes getan, etwas gestohlen oder etwas geklaut, kann er sagen. Aber ich gehe davon aus, dass in seinem Herzen, dass er kämpft mit den Gedanken, mit denen wir alle kämpfen. Und er muss erkennen, dass in seinem Herzen, dass er Sünder ist. Und das haben wir auch in unserem Kontext in Markus 7 gesehen, was wir auch schon hier in der Eckstein-Gemeinde gepredigt haben, Markus 7, 21 und 22. Denn von ihnen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft, alle dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Es war einfach für diesen Mann, ihn selbst anzuschauen oder vielleicht den Nächsten anzuschauen. Und er hat gedacht, ich bin gut genug. Aber er hat immer noch diese Frage gestellt, aber habe ich diese Sicherheit für das ewige Leben? Er hat die Frage gestellt, aber in diesem Gespräch mit Jesus hat er gesagt, schau mal hier, ich habe alles getan, was gut ist. Und er denkt nicht an, was tatsächlich in seinem Herzen passiert. Er soll erkennen als Sünder, dass er so eine Natur hat, die gegen Gott ist. Er hat eine Natur, die Gott nicht gefällt und er braucht Hilfe. Aber das hat er nicht erkannt. Er hat versucht einfach zu zeigen, ja, ich habe den Geboten gehalten, ich habe alles getan, was ich tun soll. Aber er hat nicht gesehen oder tatsächlich verstanden, was Vollkommenheit in seinem Leben tatsächlich bedeutet. Er hat nicht erkannt, dass er ein Sünder ist. Und hier sehen wir die zweite Wahrheit bezüglich einer Beziehung mit Jesus, die wir erkennen und verstehen müssen, um eine echte Beziehung mit Jesus zu haben. Diese zweite Wahrheit ist, dass wir verstehen müssen, dass unsere Vollkommenheit, oder ich kann das auch als Befehl oder Anweisung ausdrücken, verstehe du das Ausmaß deiner Vollkommenheit. Du musst verstehen, was Vollkommenheit in deinem Leben bedeutet. Und hier müssen wir erkennen, dass unsere Vollkommenheit nicht vollkommen ist. Das war nötig auch mit diesem Mann in unserer Geschichte. Wir müssen erkennen, dass diese Perfektion, die wir brauchen, diese Vollkommenheit, die wir brauchen, die nur Gott besitzt, haben wir einfach nicht. Als eine Person, die in Sünde geboren ist, du bist nicht in der Lage, gut genug zu sein. Du bist einfach nicht in der Lage, gut genug zu sein, um die Liebe Gottes zu verdienen, um eine Beziehung mit Jesus zu verdienen, um eine gute Beziehung mit ihm zu haben. Wir brauchen Gnade. Als Sünder brauchen wir Gnade. Wie im Gleichnis von Pharisäer und vom Zöllner in Lukas 18, wo wir lesen in Lukas 18, Vers 13, der Zöllner stand von Ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Das ist, was auch der Mann in unserer Geschichte heute, der viel Geld hat, der reich ist, der von Verhalten im Leben viel gute Sachen getan hat, aber er muss zu diesem Punkt kommen, wo er versteht, dass er nicht gut genug ist, dass seine Vollkommenheit reicht nicht aus, um die Liebe Gottes zu verdienen. Er muss zu dem Punkt kommen, wo er nicht sagt, ich habe die Gebote gehalten. Er muss zu diesem Punkt kommen, wo er vor Gott einfach sich beugt und wo er sagt, ich bin Herr, einfach ein Sünder, sei mir gnädig. Und das passt auch zu unserem Kontext in Markus 10. Erinnert ihr euch von der letzten Predigt, die wir von Markus 10 gehabt haben? Markus 10, Verse 13 bis 16. Die drei Verse lese ich vor. Und sie brachten Kinder zu ihm, zu Jesus, damit er sie anrühre. Die Jünger aber tadelten die, welche sie brachten. Als das Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Was für ein Satzteil. Denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und er nahm sie auf die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Und in dieser Stelle haben wir gesehen, dass diese Kinder, die zu Jesus gekommen sind, haben nichts getan, diesen Segen zu verdienen. Die haben nichts getan, das Reich Gottes zu verdienen. Die waren nicht in der Lage, besonders wenn wir über Kleinkinder und Babys reden, die könnten nichts tun, um das Reich Gottes zu verdienen. Und Jesus hat gesagt, hier ist, wie es funktioniert im Reich Gottes. die, die einfach verstehen, dass sie nichts bringen, dass sie nichts tun können im Leben, die Liebe Gottes zu verdienen und einfach durch Glauben zu Gott kommen, die werden das Reich Gottes erben. Die werden in das Reich Gottes kommen. Und ihr kennt auch diese wunderbare Wahrheit in Epheser 2, 8 bis 10 bezüglich Gnade wunderbar. Eine Stelle, die ich vorlese, aber ich gehe davon aus, dass viele Ecksteiner schon diese Stelle auswendig gelernt haben. Epheser 2, 8 bis 10. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Das ist nur bis Vers 9. Aber hier in Vers 9. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Wir haben keine Gelegenheit, in unserer Beziehung mit Jesus vor ihm zu stehen, mit ihm zu reden und sagen, Herr Jesus, schau mal hier, ich habe alle Gebote gehalten. Ich habe so viele gute Sachen in meinem Leben getan, besonders wenn ich mich mit dem Mann vergleiche, dass ich deine Liebe verdient habe. Es geht nicht in dieser Weise. Wir müssen erkennen, Gott ist vollkommen. Und wenn wir uns anschauen, wie dieser Mann in Markus 10 nicht getan hat, wenn wir uns anschauen, dann müssen wir auch erkennen und verstehen, dass wir nicht vollkommen sind. Wir sind nicht perfekt, wir sind Sünder und wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Gnade von Gott. Wir müssen einfach auf zu ihm kommen im Glauben und uns auf den Boden werfen und um Vergebung bitten. Und in dieser Weise, ganz praktisch gesagt, in unserem Leben müssen wir das Herz in uns behüten. Ich habe ein paar Beispiele genannt, aber ich kann euch einfach wieder sagen, es ist so einfach für uns, auch als Christen, als Gläubigen in der Gemeinde, es ist einfach für uns, abgelenkt zu sein von dieser wunderbaren Gnade und dieser wunderbaren Wahrheit. Es ist so einfach für uns zu denken im Leben, als wir versuchen, Gott zu ehren sogar, als wir versuchen, Gott zu dienen sogar. Es ist einfach für uns zu denken, dass meine Position oder meine Beziehung mit Gott von meiner Vollkommenheit, von meiner Gerechtigkeit abhängig ist. Und wir müssen das Herz in uns behüten. Vielleicht kennt ihr Sprüche 4, 23, eine Bibelstelle, die wir im Seelsorgeprogramm häufig nutzen. Sprüche 4, 23, Gott hat uns gesagt, mehr als alles andere, behüte dein Herz. Denn von ihm geht das Leben aus. Behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus, in Sprüche 4, 23. Und du musst dein Herz behüten. Und das heißt ganz praktisch, in diesem, was der junge oder der reiche Jüngling nicht getan hat. Er hat sein Herz nicht geprüft. Und wie können wir, oder behütet, und wie können wir unsere Herzen behüten? Wir können einfach zuerst an die Vollkommenheit Gottes denken. Das habt ihr schon von mir und von den anderen Pastoren hier in der Eckstein-Gemeinde gehört. Wir müssen einfach die Herrlichkeit Gottes ständig anschauen. Und das schaffen wir nur durch sein Wort. Wenn wir das Wort lesen, das Evangelium sehen, an das Evangelium glauben, an das Evangelium nachsinnen, dann werden wir durch diese Offenbarung die Herrlichkeit und die Vollkommenheit Gottes sehen. Und es ist so einfach, andere Sachen im Leben anzuschauen oder im Zentrum zu setzen, und dann verpassen wir diese Vollkommenheit. Wir können die Bibel lesen und wir schauen die Herrlichkeit und die Vollkommenheit Gottes an. Du sollst, oder wir sollen auch an das Evangelium nachsinnen, um Gott als eine Person kennenzulernen. Nicht nur, dass wir versuchen, die Bibel zu lesen oder theologische Bücher zu lesen, um mehr Infos zu bekommen. Wir möchten tatsächlich Gott, die Person, die er ist, anschauen. Und wir möchten ihn kennenlernen. Und das schaffen wir, wenn wir Zeit mit ihm und in seinem Wort verbringen. Dann können wir das Herz in uns behüten. Und dann können wir auch durch das Evangelium das Herz in uns prüfen, um zu sehen, ob wir tatsächlich Gott mit unserem ganzen Herzen lieben. Gott möchte, dass wir ihn lieben mit unserem ganzen Herzen. Aber zurück zu unserem Text in Markus 10. Verse 21 bis 22 sehen wir, dass genau das Problem war mit diesem Mann. Er hat nicht Gott geliebt. Er hat Jesus nicht geliebt mit seinem ganzen Herzen. Er hat etwas anderes geliebt mit seinem ganzen Herzen. Und Jesus hat hier eine Prüfung für diesen Mann, um sein Herz zu entdecken. Und hier ist die Prüfung, die wir sehen in Vers 21 von Markus 10. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb, was auch sehr schön ist. Wir könnten vielleicht eine andere Predigt nur von diesen Worten schreiben und halten. Jesus hat ihn lieb. Es war aus Liebe, dass Jesus versucht hat, dieser Ungläubige zu helfen, um zu verstehen, was tatsächlich in seinem Herzen ist. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb, und sprach zu ihm, eines fehlt dir, sogar wenn du denkst, dass du alle Gebote gehalten hast, eines fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Eine kurze Frage, bevor wir erklären, was das mit dem Herzen zu tun hat hier in diesem Text. Eine kurze Frage, müssen wir alles verkaufen, um Jesus zu folgen? Ich kann mir vorstellen, dass einige den Text gelesen haben und gedacht, oh, Jesus möchte, dass ich alles verkaufen. Oder wenn ich nicht alles verkaufe, bedeutet es, dass ich Jesus nicht folge. Meine Antwort für euch heute als Ecksteiner ist nein. Wir müssen nicht alles verkaufen, um Jesus zu folgen, von dieser Stelle. Wir sollen nicht wortwörtlich diese Worte lesen und denken, okay, Jesus möchte, dass ich mein Handy, Auto, Computer, was auch immer ich habe, nicht viel, aber was auch immer wir haben, wir sollen einfach verkaufen, um den Himmel zu verdienen. Aber das ist auch nicht der Punkt. Es ist unmöglich, das habe ich schon 20 Minuten schon versucht zu erklären, es ist unmöglich, auch durch das Verkaufen der Sachen, die wir zu Hause haben, es ist unmöglich, den Himmel zu verdienen. Unmöglich, die Liebe Gottes zu verdienen. 100% unmöglich. Aber hier ist vielleicht eine kurze Stelle, wo ich beweisen kann, dass im Kontext vom Neuen Testament, Gott möchte natürlich, dass wir großzügig sind. Gott möchte, dass wir gnädig sind mit unseren Sachen. Aber Gott hat nicht uns ein Gebot gegeben, oder den Befehl gegeben, dass wir alles verkaufen müssen, um ihm zu folgen. 1. Timotheus 6, 17 bis 19. 1. Timotheus 6, 17 bis 19. Wir haben besondere Anweisungen in der Bibel, im Neuen Testament, für die, die reich sind. Paulus hat zu Timotheus geschrieben für die Gemeinde in 1. Timotheus 6, 17, den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit, mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Gott hat nicht hier in 1. Timotheus 6 geschrieben, dass die, die reich sind, alles verkaufen müssen, um Jesus zu folgen. Das hat er nicht geschrieben. Wir verstehen im Leben, dass Gott uns segnet und nicht alle gleich. Einige Familien, die wir kennen, haben viel mehr Geld, als ich in meinem ganzen Leben verdienen kann. Einige Familien, die wir kennen, haben weniger, als wir haben. Gott ist der, der gibt und Gott ist der, der nimmt. Und wenn Gott etwas gibt, dann haben wir eine Haushalterschaft mit den Sachen, aber wir müssen nicht sofort denken von Markus 10, oh, Gott möchte, dass ich alles verkaufe, um ihm zu folgen und nur alles verkaufen und es gibt keinen anderen Weg. Das ist nicht, was wir hier in unserem Text sehen. Was wir in unserem Text sehen, ist, dass Jesus diesem Mann diese Prüfung gegeben hat um sein Herz zu entdecken, um ihm zu zeigen, was tatsächlich in seinem Herzen ist und ihm zu zeigen, dass er tatsächlich nicht bereit war, Jesus und Gott in die erste Stelle zu setzen, als die höchste Priorität. Es ist klar und deutlich, dass der reiche Jüngling seine Güter liebt, mehr als er Gott liebt, durch diese Prüfung. Und ich finde es interessant auch, besonders für einer, der Deutsch als zweite Sprache spricht, im Text hier, Vers 22 von Matthäus 10, er hat viele Güter. Und dann in 2. Mose 20, Vers 3, Gott hat klar und deutlich gesagt, du sollst keinen anderen Güter neben mir haben. Und ich finde es so lustig, weil O mit Umlaut und U mit Umlaut, es gibt keinen Unterschied bei mir. Aber es gibt zwei verschiedene Worte hier im Text. Er hat viele Besitz gehabt. Dieser Mann hat so viele Sachen gehabt. Und in 2. Mose 20, Vers 3, Gott hat gesagt, dass Gott zuerst kommen muss. Keine andere Güte. Wir dürfen nichts anderes anbeten. Nichts anderes im Leben darf die höchste Priorität sein als Gott selbst. Und das hier ist das Problem bei diesem reichen Mann. Er hat viele Sachen. Er war bereit, auf zu Jesus zu laufen. Er war bereit, sich auf den Boden zu werfen vor Jesus. Er hat eine gute Frage gestellt, guter Meister. Er hat versucht, einfach nett etwas auszudrücken. Er hat auch gesagt, hier, wenn es um Gebote geht, ich habe schon etwas oder viel gute Sachen gemacht, aber Jesus hat ihm gezeigt, dass er in diesem Moment nicht bereit war, alles abzugeben, um Gott zuerst zu lieben. Egal, was es kostet, er war nicht bereit, einfach Gott 100% zu folgen. Und hier sehen wir die dritte Wahrheit bezüglich einer Beziehung mit Jesus, die wir erkennen und verstehen müssen, um eine echte Beziehung mit Jesus zu haben. Diese dritte Wahrheit, die wir von unserem Text heute sehen, ist, dass wir den Ruf zum echten Glauben erkennen müssen. Du musst erkennen, was den Ruf zum echten Glauben ist. Erkenne du den Ruf zum echten Glauben. Es ist nicht der Fall, dass Jesus hier gelehrt hat, dass du Eintritt in den Himmel kaufen könntest. Und wenn es so gewesen wäre, hier im Text, dass Jesus gesagt hat, hier ist, was du brauchst, oder hier ist, was du tun musst, um in den Himmel zu kommen, du musst einfach etwas verkaufen. Dann würden wir alle sagen, okay, hier ist die größte Evangelisation-Aktion, die wir in der Eckstein-Gemeinde machen können. Lasst uns alle ermutigen, alles auf eBay Kleinanzeigen zu posten und dann werden alle in den Himmel kommen. Aber wir wissen, das ist nicht das Evangelium. Und Jesus hat hier gezeigt durch diese Prüfung, dass was dieser Mann tatsächlich braucht, ist einen Glauben, wo er 100% Gott vertraut, wo er gesagt hat, Jesus ist der König. Nicht nur der König, sondern Jesus ist mein König. Er bestimmt mein Leben. Das ist der Ruf, den wir hier in diesem Text. Der Ruf zum echten Glauben ist ein Ruf, dich 100% unter Christus zu ordnen. Keine Überraschung für uns hier in der Eckstein-Gemeinde. Das haben wir durch und durch Markus' Evangelium gesehen. Erinnert ihr euch, Markus 1, Vers 16, von der Berufung der ersten Jüngern. Ich lese ein paar Stellen von Markus' Evangelium vor. Markus 1, 16, als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und dessen Bruder Andreas, die warfen das Netz aus im See, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Und in Vers 18, da verließen sie sogleich ihre Netze und folgten ihm nach. Die haben einfach alles verlassen, um Jesus zu folgen. Aber wenn wir die Geschichte auch durch das Neue Testament lesen. Wir verstehen auch, dass Petrus zurück zum Angeln, zum Fischen gegangen ist, was auch ein Randnotiz ist. Ich möchte auch nicht in diese Richtung gehen. Aber ich meine nur, dass wenn wir alles geben für Jesus, ich möchte nicht so eine Theorie oder eine eine Idee aufbauen hier, dass wir alles verkaufen müssen, um Jesus zu folgen, außer wenn Jesus sagt oder Gott uns führt, alles zu verkaufen. Jesus möchte, dass wir von Herzen bereit sind, uns 100% hinzugeben, um Jesus zu folgen, was auch immer es kostet. Das ist vielleicht besser ausgedrückt. Oder auch in Markus 2, Vers 14. Und als er vorüberging, sah er Levi. Erinnert ihr euch, wir haben einige gute Predigten von dieser Stelle gehabt. Er sah Levi, den Sohn des Alpheus, an der Zollstätte sitzen. Und er sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm. Oder in Markus 8, Vers 34, und er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Und ich verstehe, wir haben das Prinzip so oft in der Eckstein-Gemeinde gehabt und ich finde es nicht peinlich, dass wir wieder das Prinzip anschauen. Auch bei mir, ich denke, ich war 14, als ich das Evangelium gehört habe. Das heißt, ich bin schon 5 Jahre mit dem Herrn gewandelt. Ein bisschen mehr, 25 eigentlich. 25 Jahre habe ich die Bibel gelesen, studiert. Ich habe das Vorrecht, auch die Bibel zu lehren. Und ich merke, wie einfach es ist, abgelenkt zu sein von den weltlichen Sachen in unserer Umgebung. Ich denke an auch Geld oder ein Auto oder Urlaub oder etwas Schönes, Hamburger manchmal. Kleine Sachen, die mich so schnell vom Herrn ablenken. Und wir brauchen diese Wahrheit vor uns. Gott hat gesagt, hey, wenn es um diese super richtige Frage geht, wie können wir in den Himmel kommen? Wie werden wir ewiges Leben haben? Dann müssen wir zuerst erkennen, dass Gott 100% vollkommen ist. Wir müssen ihn anschauen, wir müssen ihn kennenlernen. Und wenn wir ihn anschauen, dann werden wir natürlich sehen, ich bin einfach ein Sünder. Das Ausmaß meiner Vollkommenheit ist so wenig, ist nicht groß, reicht nicht aus. Und dann kommen wir auf Gott zu und wir erkennen diesen Ruf zum echten Glauben und wir sind bereit, uns einfach hinzugeben, 100% hinzugeben, alles abzugeben. Wir haben diese Bereitschaft in unserem Herzen, weil wir möchten, dass wir Gott mit dem ganzen Herzen lieben und ihm 100% folgen zu seiner Ehre und nicht zu unserer Ehre. Amen. Lass mich beten, himmlischer Vater, du bist so gnädig, Herr. Wir sind Sünder und wir haben Fehler gemacht und wir haben versagt und wir haben gesündigt in dieser letzten Woche, aber du bist immer noch so gnädig, dass du uns Chancen gibst, hier auf dieser Erde auf zu dir zu kommen, diese Wahrheiten des Evangeliums zu erkennen und an das Evangelium zu glauben. Herr, ich bete für die, die vielleicht nie zu dem Punkt gekommen haben, die vielleicht auch durch YouTube hier oder eines Tages diese Predigt anhören werden. Herr, wir beten für die, die nie zum Glauben gekommen sind, Herr, dass du ihnen durch deine Gnade zeigst, was sie tatsächlich im Leben brauchen. Und das heißt Jesus. Und diese 100% Hingabe im Glauben, dir zu folgen. Und einfach von deiner Gnade oder deiner Gnade zu empfangen, an das Evangelium zu glauben und eine Beziehung mit dir zu haben. Und Herr, wir als Gläubigen möchten, dass diese Wahrheiten immer vor uns sind, damit wir diese richtige Theologie haben, dass wir verstehen, dass sogar wenn wir versuchen, dir zu dienen und dich zu ehren in allem, was wir tun, als Opfer, laut Römerbrief 12, 1 und 2, Herr, wir verstehen, dass wir nichts tun, um deine Liebe zu verdienen. Du bist einfach ein liebevoller Gott. Gott, du bist Liebe und wir lieben dich. Amen.